SRF 2 Kultur.
Obwohl es ruhiger geworden ist, die Proteste in der Türkei sind längst noch nicht vorbei. Auch in diesen Tagen gehen weiter täglich tausende Türken auf die Straße. Zum Protestmedium Nummer 1 sind dabei die bunten Karikaturenhefte geworden, die in der Türkei jede Woche erscheinen. Gerade als die Medien im ganzen Land versagten, als im Fernsehen Pinguin-Dokumentationen liefen, obwohl bereits Zehntausende den Aufstand probten, schnellten ihre Auflagen in die Höhe. Denn Comics und Karikaturen aus Istanbul, das sind keine Mickey-Maus-Hefte, sondern politische oder gesellschaftskritische Kommentare zu allem, was im Land vor sich geht, wie Luise Samann aus Istanbul berichtet.
Abdülhamid II., einst Herrscher der Osmanen, hatte eine große Nase. Das blieb auch so manch eifrigem Schreiberling in seinem Reich nicht verborgen. Und weil sich der Sultan schließlich wegen der Anspielungen auf sein Riesenriechorgan beleidigt fühlte, ließ er das Wort Nase kurzerhand verbieten. Als Reaktion aber rollte eine Welle an Nasenkarikaturen über sein Land. Die Geburtsstunde des türkischen Karikaturenkults liegt damit mehr als 100 Jahre zurück. Am Bosporus herrscht heute kein Sultan mehr, sondern ein gewählter Ministerpräsident. Und dennoch, auch unter ihm ist der Druck auf türkische Journalisten groß. Und so ist es wohl kein Zufall, dass die türkische Karikaturenszene gerade in diesen Tagen wieder boomt.
Der Karikaturist Musa Kat hat Tayyip Erdogan einmal als Katze gezeichnet. Der Ministerpräsident zog dagegen vor Gericht, aber alle anderen türkischen Karikaturisten unterstützten Musa Kat und zeichneten Erdogan als Elefanten, als Giraffe und so weiter.
Zeichner Kutlukan Perker grinst, als er die Tierbilder aus dem Gewühl auf seinem Schreibtisch hervorzieht. Die Botschaft der Karikaturisten war auch diesmal klar: Wir lassen uns nicht unterkriegen. Erdogan gewann den Gerichtsprozess gegen das Katzenbild, doch die Sympathie gewannen die Zeichner. Barış Uygur vom Heft Uykusuz nickt zufrieden.
Wir arbeiten ständig unter, über und um alle Einschränkungen herum. Auch wenn wir plötzlich 100% so schreiben, wie die Regierung spricht, dann verstehen die Leser sofort, dass wir definitiv das Gegenteil denken. Vor allem mit Humor kann man Barrieren überwinden.
Keine Bewegung, Polizei, schreit auf einem der letzten Uykusuz-Cover ein knollnasiger Polizist dem Mann zu, der durch stundenlanges Stillstehen auf dem Taksimplatz eine Welle des schweigenden Protests in der Türkei auslöste. Beweg dich, Polizei, befiehlt im gleichen Augenblick ein Kollege von der anderen Seite. Drei Figuren, zwei Sprechblasen, die die Hilflosigkeit verdeutlichen, mit der die Staatsgewalt auf Kreativität reagiert. Der Vorteil der Karikaturisten vom Bosporus ist dabei nicht nur die Tatsache, dass die Regierenden sie häufig nur als Lausbuben wahrnehmen, sie also nicht ernst nehmen, sondern vor allem auch ihre Unabhängigkeit. Zahlreiche türkische Fernsehsender und Zeitungen ignorierten die Proteste der vergangenen Wochen, veröffentlichten höchstens, was Erdogan den Journalisten in ihre Mikrofone diktierte. Sie alle hängen vor allem wirtschaftlich vom Wohlwollen der Regierung ab. Hefte wie Uykusuz aber leben allein vom Verkauf der knapp 200.000 Exemplare, die jede Woche über die Ladentheke gehen. Ein Franken für 15 Seiten Humor und Politik.
Deswegen glauben unsere Leser uns definitiv mehr als den Tageszeitungen, weil wir keine Werbeanzeigen schalten, zu keiner politischen Gruppierung gehören und auch zu keiner religiösen. Wir sind in jeder Beziehung unabhängig. Wir können über jeden schreiben, was wir wollen. Wir haben keine Angst.
Im Gegenteil, je begrenzter die Freiheit, desto größer scheint die Kreativität der Zeichner. Das haben die vergangenen Wochen einmal mehr bewiesen. Wirklich bedrohlich scheint da nur noch die Aussicht, dass eines Tages ein türkischer Ministerpräsident an die Macht kommen könnte, der einfach mitlacht. Unwahrscheinlich, meint Zeichner Kutlukan Perker. Aber selbst dann?
Es gibt immer etwas zu kritisieren, selbst wenn irgendwann mal alles perfekt ist.
Thank you.
politische Berichterstattung durch Karikaturen statt aus der Tageszeitung, dem Fernsehen oder dem Radio. So hilft man sich derzeit in der Türkei. Ich habe die Journalistin Luise Saman in Istanbul gefragt, wie denn die traditionellen Medien in der Türkei aktuell über das Geschehen rund um den Gezi-Park berichten.
Ja, besonders am Anfang der Proteste hier war es ja wirklich so, dass die türkischen Massenmedien diese Proteste fast ignoriert haben. Also während hier schon Zehntausende auf der Straße waren, konnte man im türkischen Fernsehen Kochshows und Serien gucken. Berühmt wurde hier das Beispiel von CNN Türk. Während der Muttersender CNN International für sein amerikanisches Publikum schon ganz ausführlich berichtet hat, gab es bei CNN Türk hier eine ewig lange Pinguin-Dokumentation. Und deswegen wurde hier auch dieser Slogan Pinguine statt Proteste geradezu berühmt während dieser ganzen Aufstände. Der Grund für dieses auch heute noch verbreitete Schweigen der Medien, das ist, dass die Medienbosse hier alle große Nummern in der Wirtschaft sind gleichzeitig. Mit Investitionen vor allem im Energiesektor, im Bausektor, im Automobilsektor. Und die wollen es sich einfach mit der Regierung nicht verscherzen und wissen, dass sie deswegen ihre Medien im Zaum halten müssen. Denn die Regierung ist natürlich bei diesen großen Investments einfach sehr wichtig. Es ist nach wie vor so, dass viele der Massenmedien sich sehr zurückhalten.
Das wird ja der türkischen Bevölkerung auch bewusst sein. Wie macht sie das denn? Auf welchen Kanälen informieren sich denn die Demonstranten und die Gegner der Erdogan-Regierung?
Da wären als allererstes Twitter und Facebook zu nennen. Man muss dazu vielleicht wissen, dass die Türken Europameister bei der Facebook-Nutzung sind. Auch die Zahl der Twitter-Accounts hier, die ist in den letzten Wochen geradezu explodiert. Die Zahl der Einträge, da gibt es Statistiken zu, die Zahl der türkischen Einträge, die ist um 70% angestiegen, seit diese Proteste hier ausgebrochen sind. Das heißt, wenn hier zum Beispiel Demonstrationen organisiert werden und so weiter, dann passiert das eigentlich nur noch über die sozialen Medien, verbreitet sich dann in Sekundenschnelle über das ganze Land und da bekommen auch die meisten Protestanhänger ihre Informationen her. Spannend ist in dem Zusammenhang, es gibt eine richtige Twitter-Nachrichtenagentur jetzt hier. Das ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 jungen Journalisten, die nur noch auf Twitter schreiben, weil sie sagen, die Medienunternehmen sind eben nicht frei genug. Und viele Türken, auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis kann ich das sagen, die haben völlig aufgehört, Fernsehnachrichten zu gucken oder Zeitungen zu lesen, weil sie sagen, wir glauben denen nichts mehr. Und es ist insofern vielleicht auch eine spannende Frage, ob diese ganze Bewegung hier auch zu so einer Art Revolutionierung der Medienwelt langfristig, also zu anderen Qualitätsstandards führen wird.
Gibt es denn in den traditionellen Medien überhaupt einen Raum für größere Diskussionen um Erdogans Regierungsstil?
Doch, in den Medien, die regierungskritisch aufgestellt sind, die gibt es trotz allem ja auch. Da gibt es diesen Raum auf jeden Fall. Allerdings spiegelt sich in der gesamten Medienlandschaft in der Türkei im Moment ganz deutlich diese extreme Spaltung des Landes wieder. Also es gibt Medien, die ausschließlich positiv über Erdogan berichten und in denen auch jetzt noch jeden Tag steht, dass die Demonstranten eben radikale Steinewerfer wären, die die Demokratie gefährdeten und vom Ausland angestachelt würden und so weiter. Und wenn man das jeden Tag liest oder im Fernsehen sieht, dann glaubt man das auch tatsächlich. Man kann ja nicht erwarten, dass jede türkische Hausfrau selbst zum Taksimplatz marschiert und sich da selber ein Bild macht, wer da eigentlich demonstriert. Und durch diese Art von Berichterstattung entstehen also zwei völlige Parallelwelten, zwischen denen hier gar kein Austausch mehr stattfindet und die natürlich auch sehr leicht dadurch manipulierbar sind, durch diesen großen Einfluss der Medien. Und das ist auch eine Gefahr, die viele Beobachter hier für die Zukunft sehen, dass diese Polarisierung der türkischen Gesellschaft weiter vorangetrieben wird, auch und vor allem durch die Medien.
Die Einschätzung der Journalistin Luise Saman in Istanbul.
Die Kulturnachrichten nun auf SRF 2 Kultur. Mein Name Remo Vitelli. Der spanische Opernstar Plácido Domingo ist schwer krank. Wegen einer Lungenembolie musste er ins Spital eingeliefert werden. Der 72-Jährige muss sich nun 3 bis 4 Wochen erholen. Wann genau er auf die Bühne zurückkehren könne, sei noch nicht klar, sagen Domingos Ärzte. Seine für Juli geplanten Auftritte im Teatro Real in Madrid sagte Domingo bereits ab. Wenn Puppentheater zum Politikum wird. Jedes Kind hat ein Recht auf Puppentheater, sagt einer der Macher von Elmo. Das ist die israelische Version der Muppet Show. Der Hintergrund: Das israelische Ministerium für öffentliche Sicherheit hat ein Puppentheater-Festival im Ostteil Jerusalems, Entschuldigung, verboten, denn die Organisatoren seien von der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah unterstützt worden. Mehrere israelische Puppenspieler protestierten gegen die Schließung des Kinderfestivals, unter anderem mit einem Aufruf im Internet. Die Leute sollen sich mit ihren Lieblingspuppen fotografieren lassen unter dem Slogan «Ich bin ein Sicherheitsrisiko». 90% aller Jugendlichen in der Schweiz haben ein eigenes Smartphone. Das ist das Ergebnis einer neuen Umfrage. Weitere Ergebnisse: Jugendliche holen sich lieber über das Smartphone als über einen Laptop Informationen aus dem Internet. Und für die Kommunikation sind SMS mittlerweile weniger beliebt als der Instant Messaging Service WhatsApp. Die von Jugendlichen am häufigsten besuchte Website ist Facebook, gefolgt von YouTube und Google. Befragt wurden in der Schweiz 1500 Leute zwischen 14 und 25 Jahren.
Marxismus für die Bronx. Auf die Idee muss man erst einmal kommen. Dem Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn ist das eingefallen. Er widmet sein neuestes Werk dem marxistischen Philosophen Antonio Gramsci. Sein Gramsci-Monument hat Hirschhorn in New York, eben in den Bronx, aufgebaut. Es hat allerdings wenig mit dem zu tun, was man landläufig unter einem Monument versteht. Das Gramsci-Monument besteht aus Waldhäusern und wirkt wie eine Art Gemeinschaftszentrum. Weshalb es Thomas Hirschhorn als Kunstwerk betrachtet, hat die Journalistin Sascha Renner vor Ort in Erfahrung gebracht.
Es ist kurz nach Mittag und an der Gramsci-Bar gehen die Hotdogs weg, wie heiße Hotdogs eben weggehen, für $1 das Stück. In einem Workshop um die Ecke basteln Kinder ein Monster mit einem Regenschirm auf dem Kopf. Und im Computerraum schweben andere im Game-Nirvana. Ein Sommertag in einem Gemeinschaftszentrum? Ja, nur ist das Gramsci-Monument ein Gemeinschaftszentrum in Kunstform. Oder Kunst in Form eines Gemeinschaftszentrums.
Was ich will mit meiner Arbeit, ist den Begriff Monument neu definieren, einen neuen Begriff schaffen.
Das ist Thomas Hirschhorn. Für sein jüngstes Werk hat der 56-jährige Schweizer Künstler die Sozialbauten der Forest Houses in der Bronx ausgewählt, weit ab von New Yorks Museen. Hirschhorn ist international mit seinen gesellschaftskritischen Installationen bekannt geworden, die von Straßenaltären für Schriftsteller bis zu einer Müllhalde der Konsumkultur reichen, mit der er 2011 seine Heimat an der Biennale in Venedig repräsentierte. Das Monument in der Bronx ist dem marxistischen Philosophen Antonio Gramsci gewidmet und das vierte und letzte einer Serie, die 1999 mit dem Spinoza-Monument in Amsterdam begann. Thomas Hirschhorn hat dafür Helfer aus der unmittelbaren Nachbarschaft rekrutiert, die mit ihm gegen Bezahlung mit Sperrholz, Plexiglas und Klebeband den Bau konstruiert haben, der bis Mitte September Anwohner und Besucher gleichermaßen amüsieren und anregen soll.
When I go in there, it's like I'm not here. I'm not in this area. I'm like in a new area.
Myrna gehört zur Küchencrew und beliefert die Gramsci-Bar mit ihren selbst gebackenen Fleischkrapfen. Sie fühlt sich im Gramsci-Monument an einen anderen Ort versetzt. Es gibt eine Bibliothek mit Büchern von und über Antonio Gramsci und Vitrinen mit den Pantoffeln und dem Essgeschirr, die Gramsci benutzte, als man ihn unter Mussolini ins Gefängnis steckte. Es gibt eine Radiostation mit DJ und einen Hausphilosophen, der täglich um 17 Uhr einen Vortrag hält über Ludwig Wittgenstein zum Beispiel oder über ontologischen Narzissmus.
I think of it as art, as the community getting together.
Marcella hält das Gramsci-Monument für Kunst, weil die Leute zusammenfinden und etwas über Geschichte und Kunst lernen. Sie betreut die Bibliothek zusammen mit ihrem langjährigen Nachbarn Freddy, der ihr beipflichtet.
I'm not doing nothing for nobody, and by them inspiring me, it made me come outside to do this.
Er tue nichts für niemanden, sagt Freddy. Aber dieses Projekt hat ihn derart inspiriert, dass er nun sogar Auszüge aus Antonio Gramscis Schriften ins Spanische übersetzt. So sorgt das Gramsci-Monument fürs leibliche und fürs geistige Wohl der Anwohner, fürs Renommee des Künstlers und Gästen aus ferneren Gegenden bietet sich damit eine erbauliche Alternative zum Bronx Zoo. Es ist Kunst als Beschäftigungs- und Spaßprogramm für Minderbemittelte, die dabei als Handlanger, Ausstellungsobjekt und Publikum zugleich dienen. Böse Zungen könnten das als gutmenschliche Ausbeutung im Tütü des Kunstmessianismus betrachten. Aber diese Mäuler werden mit Hotdogs von der Gramsci-Bar gestopft.
Was horten wir nicht alles? In Kommoden, Kästen, Schubladen, Schachteln, irgendwo in der Wohnung, im Keller oder auch auf dem Estrich. Kram, von dem wir uns beim besten Willen nicht trennen könnten. Wir könnten auch nicht erklären, wofür wir ihn noch verwenden wollten. Aber warum wir uns auch nicht davon trennen können, damit befassen wir uns in einer Sommerserie hier auf SRF 2 Kultur.
Das Museum der unnützen Dinge.
Heute erzählt Musikredaktorin Anina Salis, weshalb sie sich nicht von einem alten Plastikhufeisen trennen kann.
Eine Art Gesundheitssandale für Huftiere habe ich zu Hause rumliegen. In den Ritzen klebt noch immer Dung und Erde und dieses Huf aus Hartplastik kann ich nicht wegwerfen, so hässlich es ist. Es gehörte nämlich Rosa, eine Eselin mit schwarz schimmerndem Fell. Rosas Freundin heißt Bertha, eigensinnig, frech und 1,5 Eselköpfe kleiner. Und als die Gesundheitssandale an Rosas Fuß musste, da stand Bertha neben ihr, ein wenig eifersüchtig. Die Tierärztin, eine zähe Frau, reichte mir gerade bis zur Brust. Die Esel aber hatten Respekt vor ihr. Zum ersten Mal merkte ich, dass die wilde Horde, deren Aushilfshirtin ich war, auch Regeln kannte. Die Ärztin packte Rosas Huf, schnitt mit schnellen Bewegungen den Plastikschuh zurecht und erteilte mir gleichzeitig eine Lektion. Überall hatte ich blaue Flecken von all den Püffen, die mir die 12 Eselinnen verabreicht hatten, und jetzt erfuhr ich, dass sie das nicht aus ruppiger Freundlichkeit taten, sondern weil sie keinen Respekt hatten vor mir. Den musst du dir erkämpfen, so die Ärztin, wenn sie dich treten, dann trittst du zurück. Jetzt muss ich sagen, ich war aus Tierliebe gekommen, damals vor einigen Jahren, als ich in der überwältigend schönen Natur des Plenjotals neue Kraft schöpfen wollte. Dass ich nun die herzigen Esel schlagen sollte, erfüllte mich mit Abscheu. Der Rat, der ging mir aber nicht aus dem Kopf. Am nächsten Tag wollte mich Rosa mit geübtem Schwung ihres Gesäßes in den Mist drängen. Da drängte ich zurück. Und als Bertha mir auf den Fuß trat, rammte ich ihr im Gegenzug den Ellbogen in den Bauch. Den Blick der Eselinnen, aller 12, werde ich so schnell nicht vergessen. Verwundert, interessiert. Zum ersten Mal nahmen sie mich wahr. Ein paar Tage später hörten die Knüffe die Bisse auf. Sie respektierten mich und so war es möglich, mit der wilden Horde auf Tour zu gehen in die Berge. Ein Erfolg, obwohl sich irgendwann auf halber Strecke Rosas Gesundheitssandale vom Huf löste. Wir hatten viel zu tragen auf dieser Trekkingtour, dennoch verstaute ich das Plastikding sorgfältig bei meinen Sachen und da wird es wohl noch eine ganze Weile bleiben.
Wohl das Schönste, was man heute in der Zeitung lesen kann, beschreibt, Zitat, jenen ekstatischen Zustand, der Musiker erfasst, wenn die Musik die Kontrolle übernimmt. Wenn gar nichts hilft, erklären Musiker das mit Gott. Im Artikel der Süddeutschen Zeitung geht es um den Saxophonisten Charles Lloyd, Remo Vitelli.
Und ich zitiere gleich weiter. Lloyd beschreibt diesen Sog, den freier Jazz auf der Bühne entwickelt, mit dem Satz, da verändern sich die Moleküle im Raum. Wie dieser magische Moment in der Musik genau funktioniert, kann Lloyd selber nicht erklären. Ich bin eigentlich nur der Halbleiter für eine Musik, die gar nicht mir gehört, sagt er. Ich gehe auf die Bühne, ich gehe wieder ab. Was dazwischen passiert, weiß ich nicht. Der äußerst lesenswerte Artikel über einen der ganz Großen des Jazz, heute in der Süddeutschen Zeitung.
Und um das Porträt einer bemerkenswerten Frau geht es heute im Tagesanzeiger.
Livia Loi war die erste Schweizer Botschafterin im Iran und die Journalistin und ehemalige Chefredaktorin des Tagesanzeigers Esther Gersberger hat nun ein Buch geschrieben über Livia Loi. Im Interview gibt sie Auskunft über die Botschafterin, über die Frauen im Iran und über die Besonderheiten internationaler Diplomatie. Sehr sinnig übrigens. Die Autorin musste bei der Arbeit an ihrem Buch gleich selber viel diplomatisches Geschick beweisen. Was sie denn genau schreiben durfte, sei ein großer Diskussionspunkt gewesen zwischen der Diplomatin, dem Außendepartement des Bundes und ihr. Iran sei nun einmal heikel. Deshalb bleiben viele Fragen, die man beantwortet haben möchte, offen. Über den Nuklearstreit, die Sanktionspolitik oder die Menschenrechte etwa kann man nur zwischen den Zeilen schreiben, so die Autorin heute im Tagesanzeiger.
Männerfreundschaften, für Frauen ein ewiges Mysterium. Schon allein das könnte ein Grund sein, gerade auch für Frauen, sich für das neue Buch von David Guterson zu interessieren, meint Susanne Sturznecker.
Es geht um Verantwortung, Schuld und Verlust. Der Ich-Erzähler Neil Countryman schaut als 50-Jähriger zurück auf seine Jugendzeit und auf seine Freundschaft mit John William Barry, der schon lange tot ist. Die beiden jungen Männer verbindet die Leidenschaft zur Natur. In den 70ern verbringen sie viel Zeit in den Bergen und in den riesigen Wäldern Nordamerikas. Bei ihren gefährlichen Abenteuern sind sie aufeinander angewiesen. Sie schlafen unter freiem Himmel, philosophieren am Lagerfeuer und rauchen Joints. Als Erwachsene schlagen sie einen völlig anderen Lebensweg ein. Neil wird Lehrer, heiratet, wird Vater. John William bricht alle Kontakte ab und versteckt sich in einer geheimen Höhle im tiefen Wald. Nur Neil weiß, wo er ist. Nur Neil besucht ihn und bringt ihm überlebenswichtige Sachen aus der Zivilisation.
Seine Fingernägel waren abgekaut. Sein Pullover löste sich auf. Er hatte seine Mütze auf und den Schlafsack bis oben um den Hals geschnürt, sodass nur sein Gesicht und der zottelige Bart herausschauten. Ansonsten war alles so penibel aufgeräumt wie immer. Seine Ausrüstung und die Konserven, die Werkzeuge und die Vorratssäckchen, alles an Ort und Stelle. Stundenlang lagen wir in unseren Schlafsäcken und redeten. Ich fragte ihn, ob er wüsste, welchen Tag wir hatten, und als er verneinte, sagte ich, Freitag, den 13. Januar 1978. Ich sagte, während er im Wald gelebt habe, hätten ABBA einen neuen Plattenrekord aufgestellt.
Mit der Zeit wird John William immer mehr zum Sonderling. Er hat zwar viel Überlebenswillen, aber keine Freude mehr am Leben. Eines Tages findet Neil seinen Freund tot in der Höhle. Er lässt ihn zurück und lebt sein Leben weiter. Das quält ihn jahrelang. Er hat das Gefühl, seinen Freund im Stich gelassen zu haben. Der Roman Der andere von David Goodison ist kein Abenteuerbuch mit Aussteigerromantik, eher ein psychologisches Drama und die Lebensbeichte des erwachsenen Neil. Ein Buch über eine außergewöhnliche Freundschaft und ein Porträt der 1970er Jahre. Brillant erzählt und mit viel Liebe zum Detail. Süffig zum Lesen und als Hör-CD gelesen von Stefan Bittu auch ein Genuss zum Hören.
Der andere von David Goodison ist als Buch und als Hörbuch bei Hoffmann und Campe erschienen.
100 Sekunden Wissen.
100 Sekunden Wissen heißt unsere Rubrik und damit hat sie im Titel selber schon ein Wort, das sich einmal näher zu betrachten lohnt. Die Sekunde. Sekunde heißt auf Lateinisch die zweite. Warum eigentlich nicht die erste oder dritte? Thomas Weibel erklärt es.
Das Ticken der Uhr ist eine Ikone der Vergänglichkeit. Kinderflüchtige Sekunden, dichtete der im Übrigen ziemlich erfolglose Zürcher Autor und Journalist Heinrich Leutold um 1850 und meinte damit den Augenblick, der einmal verstrichen, nie mehr wiederkehrt. Die Sekunde ist uns so vertraut, dass wir uns über ihren seltsamen Namen nie Gedanken machen. Sekunde heißt auf Lateinisch die zweite. Und warum nicht Prim oder Terz? Das hat mit der Teilung der Zeit in kleinere und kleinste Einheiten zu tun. Schon die alten Ägypter teilten den Tag in 24 Stunden auf. Die erste Tagesstunde begann mit Sonnenaufgang, in der 12. ging die Sonne unter, mit der Dämmerung begann die erste Nachtstunde. Gemessen wurde das Maß aller zeitlichen Dinge mit Hilfe der Sonnenuhr. Mit der Erfindung mechanischer Uhrwerke im Mittelalter war das Stundenmaß auf einmal nicht mehr genau genug. Und so wurde die Stunde ein erstes Mal durch 60 geteilt. Die so entstehende Minute kommt vom lateinischen minuere, verkleinern, und hieß ursprünglich pars minuta prima, also jener Teil, der entsteht, wenn man die Stunde ein erstes Mal aufteilt. Pars minuta secunda, von der die Sekunde abstammt, ist also folgerichtig das Ergebnis einer zweiten Teilung durch 60. Wenn wir heute also in bangen Momenten die Sekunden zählen, dann machen wir, ohne es zu wissen, eine sekundenlange Zeitreise durch die Jahrtausende.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.